So, für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Jörg, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und vielleicht zu meiner Person, Entschuldigung, zu meiner Person vorweg, ich bin, komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, bin, wollen wir mal so sagen, in einer recht glücklichen Familie aufgewachsen, mit einem älteren Bruder. Meine Eltern konnten vor 3 Jahren ihre goldene Hochzeit feiern und haben sich gefreut darüber. Und meine Mutter ist jetzt gerade im Juni verstorben und ja, ihr habt jetzt ja schon einiges, euch schon mit einigem befasst, auch schon im Vorlauf, jedenfalls diejenigen, die schon das Seminar von Anfang mitgemacht haben. Und ja, wir versprechen uns die Ehe, bis der Tod uns scheidet. Und er scheidet uns dann auch. Und das tut ganz schön weh. Wenn etwas, was 50, 53 Jahre eins geworden ist, wie das Wort Gottes es uns sagt, dann auseinandergerissen wird. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man damit rechnen muss, dass das passiert, lohnt es sich. Der große Segen, den ich erfahren durfte, einfach in einer glücklichen, treuen Ehe aufgewachsen zu sein, der hat sicherlich viel gute Prägung in mich hineingelegt, auch wenn meine Eltern nicht in dem Sinne gläubig waren, zwar einen Bezug zur Kirche hatten, und meine Mutter hatte auch immer irgendwie auch einen Bezug zum Glauben und ist dann auch später auch, hat auch einen persönlichen Glauben entwickelt, hat ja, eine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt, worüber ich sehr dankbar bin, gerade auch, wo sie jetzt gegangen ist, weil wir eben wissen, wo sie hingeht. Und das ist auch umso wichtiger, wenn man verheiratet ist. Stellt man sich mal vor, dass der Ehepartner nicht gläubig ist und vor einem geht. Wie furchtbar ist das? Ist doch viel schöner zu wissen, in wessen Hände man den eigenen Ehepartner dann irgendwann loslässt. Und deswegen, bevor ich jetzt aber schon gleich ins Thema einsteige, wollte ich noch 2, 3 Sachen zu mir sagen. Ich bin dann hier nach Hannover gekommen vor 25 Jahren, genau, 25 Jahren. Und durch Studium, und habe aber vorher schon in meinem Heimatort meine Frau kennengelernt, die Süster. Wir haben unsere Beziehung, die dann in die Ehe mündet, mit 18 begonnen und haben mit 23 Jahren geheiratet. Unser Weg in die Ehe kann ich nicht unbedingt als in allen Teilen vorbildlich hinstellen. Wir waren sehr jung im Glauben, sehr frisch im Glauben, auch nicht in einer wirklichen Gemeinde eingebettet und auch nicht in Lehre und Unterweisung wirklich gut gegründet. Nichtsdestotrotz haben wir, als wir damals dann mit 18 Jahren ja, diesen Schritt gemacht haben in die Beziehung hinein, haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, ja, das soll jetzt etwas anderes werden. Wir hatten schon vorher verschiedene Beziehungen gehabt, die ja mit dem zu tun haben, wovon wir auch oder worüber wir auch gleich sprechen wollen, über das, wie Beziehung eigentlich in der Welt, die uns umgibt, die Kultur, in der wir aufwachsen, wie Beziehung da gesehen wird und gelebt wird und wovon wir auch geprägt sind, mehr oder weniger stark, je nachdem, wie stark diese Prägung Raum gewinnt in uns. Aber sie hat, egal, selbst wenn wir in der superchristlichen Blase aufgewachsen sind, hat diese Kultur Einfluss auf uns. Und der Zeitgeist, wenn es um Beziehung geht. Und wie gesagt, ich kann da nicht unbedingt alles, wie wir das gemacht haben oder gelebt haben, in allem sagen, ja, macht das genauso. Das eine oder andere kann ich euch vielleicht als Vorbild sagen und das eine oder andere auch als Warnung. Ja, aber wir haben mit 23 geheiratet, was, sage ich mal, für unsere Gesellschaft und unsere Kultur sehr jung ist. Ich war noch Student und alle anderen Mitstudenten waren nicht verheiratet, hatten aber zum Teil natürlich Beziehungen. Wir haben es dann auch fertig gekriegt, dann auch schon anderthalb Jahre später unser erstes Kind zu kriegen. Die sitzt da vorne, die Friederike. Ja, so sind wir jetzt 22 Jahre verheiratet. Und also ich von meiner Seite kann auch sagen, sehr glücklich verheiratet. Was meine Frau dazu denkt, das müsst ihr sie fragen. Ja, und wir sind sehr dankbar, dass wir als junges Paar eigentlich damals dann hier in diese Gemeinde gekommen sind, wo wir erstmal überhaupt Gemeinde kennengelernt haben, auch Gemeindeleben als verbindliches Miteinander, als ja letztendlich schon auch ein Stück Familie, Familie Gottes, das so kennenzulernen. Und ja, mit all dem, was das bedeutet, auf der einen Seite die positiven Dinge, die Nähe, die Liebe, die Herzlichkeit, die Zugewandtheit, die Offenheit, die Gemeinschaft, aber auch das, was es an schwierigen Dingen mit sich bringt, dass die Herausforderungen, sich näher zu kommen. Wenn man sich näher kommt, dann bleibt nicht nur die glatte, nette Oberfläche, sondern dann lernt man auch die Dinge kennen, die vielleicht nicht so glatt sind. Und das findet sich ja auch in Beziehungen dann wieder. Deswegen ist ein intensives Leben als Gemeinde, als Kind Gottes in der Gemeinde zu leben, in der eigenen Familie, aber dann auch in der Familie Gottes, das ist eine unheimlich starke Schule, gute Schule für Beziehung dann auch, für Mann-Frau-Beziehung. Ein verbindliches Miteinander, nicht ein oberflächliches, glattes Christsein, wo wir sonntags, zur Gemeinde kommen, unser Sonntagsgesicht aufsetzen und dann wieder gehen, sondern wo wir tatsächlich miteinander leben, so wie Jesus das eigentlich auch wollte, dass seine Jünger leben miteinander. Er hat gesagt, das ist mein Gebot an euch, Jünger, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist so krass, wenn du dir darüber Gedanken machst, was heißt das eigentlich? Was sagt Jesus da? Wie soll ich mit meinen Geschwistern leben? In einer Art und Weise, so wie Jesus für mich sich hingegeben hat, für mich gestorben ist. Johannes sagt es in seinem Brief, 1. Johannes 3,16, sagt er, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Jetzt sind wir schuldig, auch das Leben für die Brüder, für die Geschwister zu geben. Aber es ist eine unheimlich gute Schule für das Miteinander, dieses verbindliche Miteinander mit all dem, was das mit sich bringt, auch an Problemen, an Reibungen, an, ja, und das ist es letztendlich. Wir reiben uns aneinander, wir stören uns wahnsinnig an den Fehlern von anderen. Aber wenn es gut läuft und wir wirklich mit dem Herrn in diese Beziehung hineingehen, dann öffnet er uns die Augen über den eigenen Balken, der in unserem Auge ist. Und zeigt uns, Du brauchst sehr viel Veränderung. Du musst geschliffen werden. Du musst noch ganz viel ablegen. Da ist noch ganz viel von deinem alten Leben. Und das fällt uns oft in der Herkunftsfamilie, aus der wir kommen, nicht so auf. Da haben wir zwar auch unsere Reibungspunkte, aber in unserer Herkunftsfamilie gibt es bestimmte Lebensweisen, die wir von Kind auf mit der Muttermilch aufgesogen haben. Meine Kinder sind so wie ich. Wenn meine Kinder irgendwo, Leute, die mich kennen und die lernen dann meine Kinder kennen und die sehen mich oder meine Frau in unseren Kindern, die hören uns quasi aus unseren Kindern sprechen, die reden so wie wir. Ne? Die haben die gleichen Macken wie wir. Bei uns zu Hause fällt uns das nicht auf, weil wir alle dieselbe Macke haben. Wir haben wirklich alle dieselbe Macke. Aber uns stört das nicht sonderlich, nicht so doll. Aber wenn jemand von außen dazu kommt, der diese Macke nicht hat, den stört es ungemein. Und deswegen ist es eben nicht nur die eigene Familie ist eine gute Ausbildung für Beziehung, sondern auch das verbindliche, tiefgehende Gemeindeleben, Beziehung zu leben in Gemeinde, in Gemeinschaft. Deswegen ist sowas auch gut, hier ein junges Erwachsenentreffen zu haben. Und ich möchte euch darin ermutigen, seht das als etwas sehr Kostbares und Wichtiges für euer Leben an. Nicht nur zu sehen, okay, das ist ein nettes Treffen, da kann ich mal hingehen, da kann ich mal nicht hingehen, sondern gerade in der Verbindlichkeit des Miteinanders in der Gemeinde lernen wir unheimlich dazu. Wenn wir nur ständig ausweichen, mal kommen, wenn es uns gut geht, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir nicht so gut drauf sind, dann bleiben wir weg. Wenn wir irgendwie andere Interessen haben, dann zwitschern wir woanders hin. Ja, man kann sich sein Leben hübsch machen, schön machen. Als junger Erwachsener, ihr habt ja auch so viel Freiheiten, ne? Keine Verbindlichkeit. Man kann hierhin, man kann dorthin und so weiter. Ne? Aber wisst ihr, was wichtig ist für Beziehung? Wenn ihr wirklich Beziehung anstrebt, wenn ihr vielleicht auch zu einer Ehe hin tendiert und denkt, ja, irgendwann will ich auch mal heiraten, irgendwann möchte ich mal eine lebenslange Partnerschaft haben, dann ist es wichtig, dass wir in verbindliche Beziehungen schon vorher hinein gewachsen sind. Und klar, ein Stück weit haben wir das in der Familie, in der wir groß geworden sind. Der eine mehr, der andere weniger, oder? Aber es ist eben wichtig, auch neue Beziehungen zu bauen. Und dafür hat Gott uns die Gemeinde gegeben, die Familie Gottes. Denn diese Beziehung, die wir hier untereinander haben als Geschwister, wisst ihr was? Die haben wir nicht bis der Tod uns scheidet, sondern in alle Ewigkeit. Deswegen ist die Beziehung zu unseren Geschwistern wichtiger eigentlich als die Beziehung zu unserem Ehepartner. Ich will das, versteht mich nicht falsch. Das ist jetzt kein Dogma, sondern ich will nur mal provozieren. Ja? Weil ja auch gerade als junger Mensch denkt man so, ja, die Liebe meines Lebens, ne? Das ist ja das Großartige. Ne? Mein Traummann, ne? Meine Traumfrau. Und wenn ich ihr dann begegnet bin und man hat nur noch Augen für sich. Ne? Und das hat alles seine Berechtigung. Da werden wir auch noch drauf eingehen. Aber vergesst nicht, dass es wichtig ist, eigentlich, bevor wir in diese Beziehung einsteigen, dass schon etwas vorher passiert sein muss mit mir, in mir. Damit ich, wenn ich in diese Beziehung eintrete, damit das nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Damit ich tatsächlich das sein kann, was Gott möchte, dass ich bin in einer Ehebeziehung. Und sein Standard ist hoch. Ihr habt das ja schon ein bisschen gehört, was euch dazu gesagt wurde, was Gottes Bild von einem Ehemann, von einer Ehefrau ist, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Das ist ein hohes Ziel, eine hohe Berufung. Wie kann ich dahin kommen, wirklich in eine Ehe hineinzukommen, die Gott wohlgefällig ist? Und lass uns doch mal einfach ein bisschen was lesen, damit wir so ein bisschen auch vom Wort her eine Grundlage bekommen. Und dann möchte ich euch erstmal bitten aufzuschlagen, Matthäus 19. Und ich wollte jetzt nicht über Ehescheidung sprechen, aber der Abschnitt handelt zwar von der Frage nach der Ehescheidung, aber es ist ein Abschnitt, wo Jesus auch sehr fundamental über die Ehe lehrt. Und wir brauchen gar nicht jetzt auf die Frage einzugehen. Wir gehen mal wirklich aus dem Kontext raus und hören einfach mal, was Jesus, während er über Scheidung spricht, über Ehe sagt. Und zwar in Kapitel 19, Vers 4. Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen? Interessanter Anfang. Habt ihr nicht gelesen? Also, wenn du dich auf Ehe vorbereiten willst, wenn du die Ehe anstrebst für dein Leben, dann lies. Ja? Ehevorbereitungsbücher, wie wir sie hier gerade vorgestellt bekommen haben, das eine Buch habe ich auch gelesen, das von Ken Ortis, das ist eine gute Sache, nur es gibt auch eine Menge Schrott auf dem Markt. Es gibt eine Menge Bücher, die gut gemeint sind, aber die uns in die Irre führen. Warum? Weil sie nicht von Gottes Geist erfüllt sind, von Gottes Wahrheit, von Gottes Weisheit. Weil sie nicht von Gott her Rat geben, sondern aus menschlicher Sicht, aus menschlicher Perspektive. Na, es gibt so viele Ratgeber, Eheratgeber auf dem Buchmarkt, wenn du in den Buchladen gehst, kannst du sehr so viel da rausholen. Ja. Aber wie gesagt, es ist immer aus einer menschlichen Perspektive. Die Frage, die dann immer lautet, ist: Wie können wir glücklich sein? Wie können wir eine glückliche Ehe führen? Das ist aber nicht die Art und Weise, wie Gott uns Rat gibt. Gottes Ratschlag ist ein anderer. Sein Ziel ist ein anderes. Das Glücklichsein ist etwas, was als Folge, als Begleiterscheinung dabei ist, was wir empfangen, was eine Zeit lang sehr stark sein kann, was eine Zeit lang auch nicht so stark sein kann. Hat viel mit Empfindungen zu tun, mit Gefühlen, unser Glücklichsein. Aber das ist nicht das Hauptziel sozusagen. Das ist die menschliche Sichtweise. Und es gibt auch auf dem christlichen Buchmarkt, da will ich euch ein Stück weit auch auf der einen Seite, wenn wir gute Buchempfehlungen haben, dann können wir da ruhig mal reingucken und zusammen oder alleine drin lesen. Aber das wichtigste Eheratgeberbuch ist dieses hier. Auch das wichtigste Ehevorbereitungsbuch ist dieses hier. Und wenn ich einen Ehevorbereitungskurs mache, dann setze ich mich mit den Geschwistern hin und wir lesen das hier. Die da durchgegangen sind, die wissen da ein Lied von zu singen. Aber Jesus unterstützt das. Er sagt: Habt ihr nicht gelesen? Du hast manchmal, ich bin ja Pastor und manchmal habe ich auch mit Menschen zu tun, die Eheprobleme haben. Ne? Und dann sitzt man manchmal da und dann muss man fragen: Hast du nicht gelesen? Nein, also mit den allermeisten, mit denen ich dann sitze, jedenfalls den jüngeren Ehepaaren, da werde ich diese Frage gar nicht stellen, weil die haben ja gelesen mit mir zusammen. Ne? Aber manchmal fragt man sich: Hast du nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Später sagen die Jünger zu Jesus, nachdem er das ein bisschen ausgeführt hat, was das eigentlich praktisch bedeutet, Vers 10, seine Jünger sagten zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Manch einer mag auf den Gedanken kommen, wenn man sich mit der biblischen Lehre von Ehe befasst, das ist zu hoch das Ziel, das ist zu heftig. Also da komme ich nicht mit, da komme ich nicht ran, dann lasse ich es lieber. Und dann sagt Jesus etwas, was in unseren Ohren ein bisschen schräg klingt. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Das ist natürlich auf dem Hintergrund des Ritus der Beschneidung in Israel. Ja, und für die war das kein Problem, über diese Dinge zu reden. Für uns ist das peinlich, ne? Wir werden rot. Aber es gab natürlich Menschen, die beschnitten wurden und wo der Beschneider einen Fehler gemacht hat. Und das war dann natürlich ein Problem. Das heißt, unfähig zur Ehe, zur Zeugung. Unfähig gemacht. Es gibt aber sogar noch Leute, die von Mutterleib so geboren sind. Was meint Jesus damit? Da meint Jesus tatsächlich Menschen, die geboren sind. Das mag sich vielleicht komisch anhören in euren Ohren, aber wir sprechen im Allgemeinen von Behinderungen. Menschen werden manchmal mit Behinderungen geboren, mit genetisch bedingten oder geburtlich bedingten Fehlkonstruktionen, und dazu gehört manchmal auch das, dass jemand in seiner sexuellen Identität nicht eindeutig ist. Na, das ganze Thema, es bezieht sich auf oder intersexuelle, ja, genau. Wo viele Leute immer ein großes Problem mit haben und die Bibel sagt, doch, die Bibel sagt darüber was. Na? Und Jesus spricht hier über diejenigen, die so geboren sind. Dann gibt es Leute, die aus verschiedenen Umständen dazu geworden sind. Und dann gibt es noch welche, die es tatsächlich um des Reiches Gottes willen gemacht haben. Und das dürfen wir natürlich nicht falsch verstehen. Na? Jesus bezieht es oder meint es auf die Ehelosigkeit, die freiwillig gewählte Ehelosigkeit. Das ist eine drastische Sprechweise, die übertrieben das ausdrückt, was Paulus auch sagt. Es gibt Leute, die Gabe der Ehelosigkeit haben, die um des Reiches Gottes willen, weil sie ihr Leben ganz Gott und dem Dienst Gottes zur Verfügung stellen wollen und sich nicht einen Hauptteil ihres Lebens damit befassen wollen, für einen Ehepartner zu sorgen, für einen Ehepartner da zu sein und den Kindern, die aus dieser Ehe entstehen. Denn das erfordert viel Zeit, Kraft, viel Energie und es ist gut. Es ist eine gute Arbeit, mit der man da sein Leben gestalten kann. Ehe, Familie. Aber manche sagen, nein, ich will Jesus dienen, ich will den Menschen dienen und will von dieser Bindung an eine Person, an diese starke Bindung, eins zu sein mit einer Person und daraus dann ein familiäres Leben, was daraus folgt, die ganze Verantwortung, die damit zusammenhängt, dass diese ganze zusätzliche Last, die will ich nicht haben. Ich will frei sein, ganz für den Herrn. Das meint Jesus hier. Und wir sollten das ernsthaft in Betracht ziehen. Die Welt verkündigt euch das nicht. Das, was die Welt verkündet, die Botschaft, die sie verkündet, ist, na, auf jeden Topf passt ein Deckel. Na, und das, was die Welt tut, ist, dass sie ja letztendlich in uns unsere Begierden, unsere Sehnsüchte anfacht. Es gibt kein Thema, was in Kunst, Musik, in Literatur, im gesellschaftlichen Leben so eine große Rolle spielt wie die Liebe zwischen Mann und Frau. So viele Filme. Kaum ein Film, wo es nicht, wenigstens, wenn es ein Actionfilm ist, gibt es doch zumindest so eine kleine Love Story. Muss, ne? Muss. Also. Aber die Bibel hat auch eine andere Möglichkeit, sein Leben zu führen. Und hier geht es um die Identität. Wir werden geboren als Mann oder als Frau, grundsätzlich. So ist es von Gott geplant, so hat er es am Anfang geschaffen. Und er hat Mann und Frau tatsächlich auch aufeinander bezogen geschaffen. Als er Adam geschaffen hat, hat er gesagt, siehe, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Und dann sagt er, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhang. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Und darin sind sie Ebenbild Gottes, dass sie dann eins sind in der Liebe und Frucht bringen. Damit sind sie Spiegel des Gottes der Liebe. Spiegelbild, Abbild, Ebenbild. Aber unsere Identität als Kinder Gottes ist tatsächlich nicht mehr einfach nur unsere schöpfungsgegebene Identität. Unsere Identität als Kinder Gottes ist tatsächlich eine Identität, die in die Ewigkeit hineinreicht, die dann, wie Jesus es in Matthäus 21 dann später sagt, oder ja, ich glaube 21 ist, in Bezug auf die Auferstehung, wo die Sadduzäer das irgendwie ad absurdum führen und sagen, wie ist es denn jetzt bei der Auferstehung? Werden dann noch Mann und Frau, ne, wenn eine Frau sieben Ehemänner hatte, wessen Frau ist sie denn dann in der Auferstehung? So, ne? Wie muss man sich das vorstellen? Und Jesus sagt, sie werden nicht heiraten in der Auferstehung und verheiratet sein. Das heißt, diese Eheverbindung ist eine Schöpfungsgabe für diese Weltzeit, die zwar Bedeutung hat für die Ewigkeit, aber die nicht in Ewigkeit weitergeführt wird. Das heißt, unsere Identität als Mann oder Frau spielt zumindest, was die Sexualität angeht, die Bezogenheit auf das andere Geschlecht, spielt in der Ewigkeit keine Rolle mehr. Da ist nicht mehr Mann noch Frau, sondern wir sind alle einer in Christus, wie Paulus das in Galater sagt. Gut, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen. Wir haben ja noch ein Thema zu bearbeiten. Nein, aber es ist so spannend. Ich finde das alles so spannend, weil das so zentral ist, so wichtig und so. Und unsere Zeit ist so verwirrt, was das angeht. Die sind so durcheinander, die Leute. Die Lehren, die verbreitet, das ist alles so durcheinander. Und Gottes Wort ist so klar und so deutlich und so voller Licht und so segensreich, diese Lehre anzunehmen und darin zu leben. Jesus zitiert hier das erste Buch Mose, Kapitel 2. Da springen wir jetzt nochmal hin. Den er da rausnimmt, 1. Mose 2, Vers 24. Und er sagt, das ist etwas, was Gott gesagt hat. Der Schöpfer selbst sagt das. Er sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist jetzt wichtig und zentral für den Weg zur Ehe hin. Da steht, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen. Ich halte das für einen sehr, sehr wichtigen Schritt im Leben eines Mannes. Es gibt viel zu viele Waschlappen, ja, verzeiht mir bitte diesen Ausdruck, die nichts anderes suchen als einen Mutterersatz. Die nie erwachsen werden. Die bis ins hohe Alter mit ihrer Modelleisenbahn spielen. Aber keine Verantwortung für ihr eigenes Leben, geschweige denn für ihren Ehepartner und ihre Kinder übernehmen. Ein Mann muss Vater und Mutter verlassen. Er muss auf eigenen Beinen stehen. Er muss sein Leben gemanagt kriegen. Und wir haben viele Schwestern hier sitzen, ne? Wenn ihr irgendwie darüber nachdenkt, vielleicht in eine Beziehung einzutreten mit einem jungen Mann, dann ist das etwas, worauf ihr achten solltet. Ist dieser junge, nette Mann, der so lieb und freundlich zu mir ist, der irgendwie mir irgendwie das den Himmel, ne? Also Ari, du weißt es besser. Der mich einschmeichelt, der mich umgarnt, der alles für mich tut, der irgendwie, als ich so alt war, so im jugendlichen Alter, so die erste Liebe, ich bin stundenlang mit dem Fahrrad gefahren, um meine Liebste irgendwo zu treffen, weißt du, was man alles macht, ne? Ja. Aber Schwestern, lasst euch davon echt. Es geht hier auch ein Stück um Nüchternheit. Ja? Also die Gefühle habt ihr schon von euch aus. Die brauche ich euch jetzt nicht zu erläutern oder irgendwie zu vermitteln. Das, was wir brauchen, ist in dieser Gefühlsseligkeit des Verliebtseins, ist Nüchternheit. Und das ist das, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel kennt teilweise gar nicht das, was wir kennen oder unsere Kultur, unser Verständnis. Na? In unserer Kultur ist ein starkes, starkes Bedürfnis nach großen Gefühlen. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist vor allen Dingen eins, ein großes Gefühl. Ein großes Gefühlskino. Und in der Bibel ist das nicht so. Und dann fragt man sich, ja, ist die Bibel jetzt gefühlskalt oder was? Nein, aber sie zeigt uns auf, was viel wichtiger ist als große Gefühle. Die großen Gefühle, wie gesagt, sie kommen, sie gehen interessanterweise auch wieder. Ja, da müsst ihr euch nichts irgendwie vormachen. Ja, das große Gefühl, das veräppt oft auch. Es gibt Durststrecken, wo es in einer Ehebeziehung nicht das große Gefühl gibt. Das große Gefühl. Es ist ja auch interessant, die ganzen Liebesfilme. Ich weiß nicht, es gibt selten gibt es Liebesfilme, die tatsächlich eine ganze Geschichte erzählen. Hauptsächlich geht es im Liebesfilm um Folgendes: wie sie sich kennengelernt haben, wie sie sich verliebt haben, wie sie auseinandergekommen sind und am Ende dann doch wieder zusammengekommen sind. Und dann fängt das große Glück an. Ende. Na, wie im Märchen. Ne? Ich meine, das ist nicht nur im Film so, das war schon früher so, im Märchen. Ne? Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Als ob das alles automatisch geht. Nein, die Ehe ist... Das ist ein tagtäglicher Weg. Ich will jetzt mal nicht das Wort Arbeit sagen, weil das klingt so, ja, manchmal ist es auch Arbeit. Tagtäglicher Dienst aneinander. Na, Treue, die erwiesen werden muss tagtäglich. Treue, die sich vertieft. Vertrauen, das sich vertieft. Und die Ehe ist wunderbar. Das ist eigentlich eine viel schönere Geschichte, mal eine richtige, schöne Ehe zu filmen, darzustellen. Eine Geschichte, eine Ehegeschichte. Das ist viel schöner, weil das Vertrauen, was wächst über die Zeit, das hast du am Anfang noch gar nicht. Da sind noch so viele Macken da, die dann im Laufe der Zeit aber abgeschliffen werden und wo dann so eine Harmonie entsteht zwischen einem Ehepaar. Das ist so wunderbar. Das Ganze in so einer Liebesgeschichte, so, ne, das hast du da. Da hast du halt die großen Schmetterlinge, ne? Um die geht's ja nur. Aber wenn wir uns davon beirren lassen und denken, ja, darum geht es, dann ist das eine Lüge. Und das führt dazu, dass so viele Ehen geschieden werden, dass so viele Ehen getrennt werden, dass so viele Paare sich trennen. Warum? Weil es nicht mehr prickelt. Weil man sich auseinandergelebt. Ich habe hier gerade so eine Statistik gelesen. Der Hauptgrund, warum Leute sich trennen, in so einer Umfrage hier, warte mal sehen, Trennungsgründe 2018, Statista 2018. 37% sagen auseinandergelebt. Auseinandergelebt bedeutet einfach, ne, wir haben nicht mehr das gemeinsame Leben gelebt, sondern wir haben jeder unser Leben gelebt. Warum passiert das? Warum leben sich Paare auseinander? Weil es nicht mehr prickelt. Das, was uns zusammengeführt hat, dieses prickelnde Gefühl, das hat uns zusammengebracht, das ist aber nicht mehr da, also gehen wir jetzt unterschiedliche Wege und gehen auseinander. Was verbindet uns denn? Jesus sagt, wir haben es gerade gelesen in Matthäus 19, was Gott zusammengefügt hat. Das ist ganz interessant. Nicht, was durch das große Gefühl zusammengefügt wurde, durch das Schicksal. Aber das sind die Lehren, die wir aufgesaugt haben, die unser Denken bestimmen, unser Herz bestimmen. Das große Gefühl, das ist das, was uns zusammengebracht hat. Nein, wenn wir Kinder Gottes sind, dann leben wir mit der Perspektive, dass Gott unser Leben gehört und dass er der Hirte unseres Lebens ist, der uns leitet auf unserem Weg. Und er führt uns zu jemandem und bringt uns und führt uns mit jemandem zusammen. Es ist seine Aktivität, nicht unsere Aktivität. Es ist aber auch nicht das Ergebnis des Großen in die Augen schauens. Buff! Wie ist es denn hier in der Geschichte in 1. Mose 2, Vers 21? Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen, auf Adam fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Interessant, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Alle Jungs, die ihr euch sehnt nach einer Ehefrau, leg dich hin. Entspann dich. Gott sorgt für dich. Zu seiner Zeit, okay? Zu seiner Zeit. Das Problem ist, dass wir nicht warten können, dass wir nicht auf Gott warten können. Das Problem ist, dass wir diese Reihenfolge, ein Mann soll Vater und Mutter verlassen, er soll eigenständig sein, selbstständig, Verantwortung für sich selber übernehmen, für die Führung seines eigenen Lebens verantwortlich sein. Versteht mich nicht falsch, ich will hier kein Gesetz aufrichten. In vergangenen Zeiten wurden über diese Dinge auch Gesetze gemacht. Bis dahin, dass es unmöglich war, für Menschen zu heiraten, wenn der Mann nicht eine Arbeitsstelle vorweisen konnte, mit der er Frau und Kinder ernähren konnte. Na, ich weiß es nicht, manche junge Geschwister sind hier, die hier geheiratet haben. Für euch gilt das vielleicht schon, für die einen, für die anderen gilt es. Für uns galt es damals nicht. Ich war noch am Studieren. Na, meine Frau, die hat Geld verdient. Und dann wurde sie aber schwanger, ne? Und dann war das nichts mehr. Ja, das war Mist. Und dann waren wir wieder abhängig von den Eltern und so, ne? Und ich denke auch, dass es nicht unbedingt eine ideale Konstellation ist. Ich würde jetzt da kein Gesetz draus machen. Aber es geht um diese Eigenständigkeit, die ich als Mann entwickelt haben muss, selbst Verantwortung für mich zu übernehmen. Und darauf sollte ich mich konzentrieren. Nicht darauf zu gucken, welches Girl mir denn am meisten gefällt in der Roots-Gruppe. Und ihr schöne Augen zu machen. Sondern ich sollte mich darauf konzentrieren, dass ich zum Mann werde. Und dann wird Gott mir eine Frau bringen. Er wird sie mir frei Haus liefern. Ich glaube da wirklich dran. Ich glaube, dass ein Mann Gottes, der gereift ist für Schwestern, die Jesus lieben, attraktiv ist. Einfach so. Nee, ist wirklich so. Und deswegen sollte ein Mann darauf seine Konzentration legen, ein Mann Gottes zu werden. Ein Streiter Christi zu werden, charakterlich zu reifen, Festigkeit zu haben, ein Mann zu sein, der Verantwortung übernimmt, der Selbstdisziplin entwickelt. Wie kann ich das alles schaffen? Wenn ich mich selber angucke, wenn ich zurückblicke in mein Leben, ne, als ich so ein junger Spund war, ne, als ich die Ehe geschlossen habe, ich war noch lange nicht da, wo ich hätte sein sollen. Ja, meine Frau hat mich trotzdem genommen, Gott sei Dank. Aber es hätte auch voll nach hinten losgehen können für sie. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das ist auch wichtig, um eine neue Einheit zu bilden, ist es wichtig, eine gewisse, ich will nicht sagen Distanz, aber zum Elternhaus eine Eigenständigkeit entwickelt zu haben, gegenüber den eigenen Eltern. Aus dem Abhängigkeitsverhältnis herauszutreten. Und das, glaube ich, gilt auch für die Frau in gewisser Weise. Aber zuallererst und vor allen Dingen für den Mann. Wenn man diesen Schritt erlangt hat, diese Eigenständigkeit, diese Selbstverantwortlichkeit und ja, auch sich dahin entwickelt hat, Verantwortung für andere zu übernehmen, dann schenkt Gott hier diese Frau, er führt sie zum Mann und er gibt seine Tochter, die er geschaffen hat, diesem Mann jetzt in die Verantwortung. So wie bei einem Eheschluss der Vater der Braut seine Tochter, ne, zum nach vorne bringt. Vorne steht der Bräutigam, ne, ganz unruhig mit schweißnassen Händen. Er läuft nicht, sie kommt da vorne hin, er läuft nicht nach vorne, grapscht sich ihre Hand und reißt sie dem Vater weg. Das macht er nicht, nein, er steht vorne, er muss warten, bis der Vater ihm seine Tochter übergibt, oder? So kennen wir es doch aus den romantischen Filmen. So soll es doch sein, oder? So soll es wirklich sein. Viel zu viele Männer nehmen sich einfach. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil der Reife eines jungen Mannes, insbesondere, aber auch einer Frau, zur Ehe, wie sie nach Gottes Vorstellungen geschlossen werden sollte, dass ich wirklich mich bekehrt habe und meinem Herrn nachfolge in dem Weg, den er geht, nämlich, dass ich mehr gebe, als dass ich nehme. Dass ich nicht große Nehmerqualitäten habe, sondern große Geberqualitäten. Und dass ich geduldig sein kann und warten kann. Adam wird beschenkt, aber du kannst nur beschenkt werden, wenn du es abwarten kannst. Wenn du ein Weihnachten ne, als Kinder, ne, die Eltern ne, kaufen irgendwelche schönen Weihnachtsgeschenke, sie packen sie liebevoll ein und verstecken sie in ihrem Schlafzimmerschrank. Und was machen die Kinder? Sie suchen, wo sind die Geschenke, wo sind die Geschenke? Und wie furchtbar ist es, wenn sie diese Geschenke tatsächlich finden und aufmachen vor Weihnachten, oder? Ja, die Neugier ist befriedigt, das Drängen, ne, endlich zu wissen, was ist das, was bekomme ich denn? Aber der Moment, wo ich dieses Geschenk offiziell überreicht bekomme, es dann tatsächlich annehme, es aufmache, so muss ich es spielen, ich muss spielen, so tun, als ob ich überrascht bin, ich mich freue. Es ist alles unecht, es ist alles geheuchelt. So viele Hochzeiten sind geheuchelt. Weil ein Mann sich schon längst genommen hat, was ihm erst gegeben werden soll, von Gott übergeben werden soll. Auch ihr Mädels, ne? Es ist nicht nur ein sich nehmen, sondern sich vor oder unabhängig von Gott hinzugeben, wegzugeben, wegzuschmeißen, an den Hals zu schmeißen. Sich nicht von Gott führen zu lassen zu einem Mann hin, sondern selber das Heft in die Hand zu nehmen. Gut, ein Mann verlässt Vater und Mutter, er hängt seiner Frau an. Das würde ich immer auch auslegen und deuten als den Bundesschluss, den Ehebund, den sie schließen. Und dann passiert das, das Dritte, sie werden zu einem Fleisch. Da sprechen wir von kein Sex vor der Ehe. Okay? Eins werden, ein Fleisch werden, hat hier auf jeden Fall eine sexuelle Bedeutung. Eine Bedeutung von Fleisch, im leiblich eins werden. Es bedeutet aber noch viel, 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 viel mehr. Gottes Plan ist tatsächlich, dass Mann und Frau in der Ehe eins werden. Und das bezieht sich zuallererst vor allen Dingen aufs Geistliche, eine geistliche Einheit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr mit jemandem eine geistliche Einheit habt. Paulus sagt der Gemeinde Gottes, er sagt es uns, jedem Einzelnen von uns, wenn du ein Kind Gottes bist, sagt er, bewahre die Einheit des Geistes. Du hast schon die Einheit des Geistes. Mit wem? Mit deinen Geschwistern. Hast du diese Einheit schon mal gespürt, geschmeckt? Hast du dich befleißigt, Paulus sagt es in Epheser 4, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren? Setzt du deinen Fleiß darin, die Einheit mit deinen Geschwistern zu bewahren, die geistliche Einheit? Wie willst du die Einheit mit deinem Ehepartner bewahren, die Gott stiftet, im Natürlichen, wenn du noch nicht gelernt hast, im Geistlichen eine Einheit zu bilden mit deinen Geschwistern und auch mit deinem Ehemann oder mit deiner Ehefrau sollst du eine geistliche Einheit bilden. Geistliche Einheit heißt, wer ist derjenige, der uns eins macht? Das ist der eine Gott, der uns beide zu einer Dreieinigkeit zusammenfügt. In Christus sind wir eine Einheit. Und das ist auch etwas, wenn bevor es zur Ehe geht, bevor man tatsächlich diesen Schritt macht in eine Beziehung, in eine verbindliche Beziehung hinein, wo man dann auch sich gegenseitig sagt, ja, wir wollen zusammen unser Leben teilen. Habt ihr eine geistliche Einheit? Das ist eine ganz wichtige Frage, die du dir stellen solltest. Haben wir eine geistliche Einheit? Spüre ich, merke ich, dass der andere sich um die geistliche Einheit. Und dafür müsst ihr nicht zusammen sein. Dafür müsst ihr einfach nur Geschwister sein. Ist das ein Bruder, der sich um geistliche Einheit bemüht, der sich befleißigt, mit mir und mit auch allen anderen Geschwistern eine geistliche Einheit zu haben? Oder ist ihm Geistliches völlig egal? Ist er fleischlich eingestellt? Hat er überhaupt keine Perspektive auf den Himmel, auf Gott? Ist Gott nur so ein Nebenprodukt seines Lebens? So ein kleiner Heiligenschein? Wenn wir eine tragfähige, geistlich orientierte Ehe uns wünschen, und ich sage euch, das ist wirklich das Beste, das ist das, was unsere Ehe stark macht, ist, dass wir immer wieder, wir schaffen das nicht unbedingt täglich, aber wir haben das mehrmals die Woche, dass meine Frau und ich, wir setzen uns hin, wir lesen in einem geistlichen Buch einen Abschnitt, und wir beten zusammen. Wir beten für unsere Familie, wir beten füreinander, wir beten auch für andere. Und das macht, das ist ein wichtiger Bestandteil in den letzten Jahren, was unsere Ehe stark macht und das Vertrauen auch stärkt und festigt. Gebetsgemeinschaft zu haben mit meinen Geschwistern und dann auch mit dem Partner. Und das Beste ist doch, wenn aus einer geistlichen Einheit dann mehr wird. Bei uns ist es oft so, wie gesagt, die Liebesgeschichte, die funktioniert oft so, ne? Man begegnet demjenigen, der so attraktiv ist. Vielleicht ist es nur das Äußere, was einen anzieht. Nur das Körperliche. Und ja, und dann bemüht man sich, dass das andere dann hinterherkommt, in Anführungsstrichen. Aber es soll genau umgekehrt sein. Das Geistliche sollte Vorrang haben. Zuerst die geistliche Einheit, die geistliche Gemeinschaft. Dann auch ein sich näher kommen einer von Seele zu Seele. Dass man sich kennenlernt. Dass man den anderen kennenlernt. In seiner Andersartigkeit. Und dann irgendwann feststellen, und darum geht es auch in 1. Mose 2, Gott will dem Menschen eine Hilfe, dem Mann eine Hilfe, eine Ergänzung schaffen, jemanden, der ihm entspricht. Und das sind zwei Dinge, die da eigentlich drinstecken. Das eine ist die Gleichheit. Und das betont Adam ja auch, als er sie sieht, das ist Gebein von meinem Gebein. Hier steht in dem Idea Spektrum, in dieser Umfrage, dass der zweitwichtigste Punkt als Grund für die Trennung, 30% sagen, zu unterschiedlich. Und das ist nicht verwunderlich. Denn wenn zwei Partner, Ehepartner sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedlich geprägt von ihrer Kultur her, sehr unterschiedlich in ihrem Temperament vielleicht auch, in dem, was sie gut finden oder nicht gut finden. Wenn sie sehr unterschiedlich sind, ich sage euch, das ist nicht unmöglich, dass Gott diese beiden nicht zusammenfügt. Er tut das. Aber es bedeutet viel, viel Arbeit. Es bedeutet sehr viel Verzicht auf das eigene. Bereitschaft dem anderen weit entgegen. Wenn wir so weit auseinander sind, dann müssen wir einen weiten Weg gehen, um zusammenzukommen, oder? Und es ist nicht nur so, dass man einen weiten Weg geht, um zusammenzukommen, sondern manchmal muss man den ganzen weiten Weg zu dem anderen hingehen, weil der andere sich nicht bewegt. Und weil wir meistens diese Haltung haben, der andere soll sich doch bitte schön bewegen. Na, wir spielen Mikado, wer sich als erstes bewegt, hat verloren. Ne? Deswegen gehen die Ehen auseinander. So unterschiedlich. Weil keiner bereit war, sich auf den anderen zuzubewegen. Dem anderen das eigene zu opfern. für die Gemeinde, für die Einheit. Na? Und deswegen, wenn es darum geht, dass Gott, na, du überlegst, ist derjenige, ist diejenige vielleicht mein zukünftiger Mann, meine zukünftige Frau. Wenn du etwas empfindest für jemanden, na, da entsteht so ein Empfinden, na, so ein Hingezogensein zu jemandem, dann schalte bitte dein Hirn ein und nicht nur dein Hirn, sondern deinen geistlichen Verstand. Fang an zu beten. Sprich mit Gott darüber. Wie siehst du die Sache? Und dann zu überlegen, kann ich mir das vorstellen, das ist manchmal auch ein ganz nüchterner Gedanke, kann ich mir das vorstellen, mit einem Menschen, der so anders ist wie ich, zu leben, mein Leben lang. Kann ich das ertragen, diese völlige Unterschiedlichkeit? Kann ich das aushalten? Kann ich so sehr auf mein eigenes verzichten und ganz, na, in seinem Leben leben? Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich anscheinend vielleicht noch nicht bereit für so einen Schritt und dann sollte ich es lieber lassen. Das andere ist, dass wir immer auch unterschiedlich sein werden. Wir werden immer, egal wer zusammenkommt, wir kommen aus zwei verschiedenen Stellen und die riechen unterschiedlich. Und das kann wirklich Nachbarn sein. Das ist ja im selben Dorf. Und trotzdem klappt es nicht, weil die Partner total unterschiedlich sind. Ich meine, ich habe 5 Kinder. Die sind auch alle unterschiedlich. Klar haben die alle auch dieselbe Macke. Aber die sind in dieser Macke, die sie haben, noch wieder so unterschiedlich, dass die manchmal wie Feuer und Wasser sind. Ich sehe gerade, ich habe schon so viel Zeit verballert. Ey, es tut mir leid. Wenn man mich erstmal loslässt, dann höre ich nie wieder auf. Ja, vielleicht nehmen wir uns noch eine kurze Zeit. Vielleicht gibt es ganz konkrete Fragen nochmal von euch zu diesem ganzen Themenbereich. Also ganz wichtig, ein Tipp, den ich für alle habe, die so eine Sehnsucht haben, denen es geht wie Adam, der allein war. Und Gott hat das gesehen und hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Und es ist ja auch ein gewisses Leiden, wenn man allein ist und sich eigentlich nach einem Partner sehnt. Es ist auch ein Leiden, wenn man verliebt ist, aber entweder keine Liebe einem entgegenkommt, keine Offenheit da ist, oder aber man traut sich eben nicht, das so kundzugeben, dass der andere überhaupt das checkt, der ist so belämmert und so behämmert, der merkt das gar nicht, dass Gott einen doch zusammenfügen will. Und vielleicht will Gott es nicht, sondern du willst es nur. Vielleicht redest du, und es gibt wirklich Geschwister, passt da damit auf, ne? Mit dieser Formulierung, das ist vom Herrn. Das ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Damit kann man sehr viel Druck auf Menschen ausüben. Wenn du wirklich liebst, dann wirst du keinen Druck ausüben auf den du liebst. Dann wirst du ihm die Freiheit geben. Wenn du Gott vertraust und der, den du liebst und dessen Mann oder dessen Frau du gerne sein möchtest, wenn der ein Kind Gottes ist, dann wird Gott ihm das schon zeigen. Gut, gibt's Fragen? Auch ganz konkrete Fragen? Ja, Ari. Langsam. Tief durchatmen. Also, Also, es gibt ja verschiedene Schritte dahin, dass man tatsächlich vollständig eigenverantwortlich sein Leben gestaltet. Ausziehen, eigene Arbeit, eigener Lebensunterhalt und so weiter. Ja, ausziehen aus dem. Warum versteht ihr das immer falsch? So, Wäsche, ah ja, Wäsche waschen. Okay. Wäsche waschen, genau, Wäsche waschen, Essen kochen können, ne, was weiß ich. Also einfach sein Leben selbst auf die Reihe kriegen, ohne Eltern. Und klar kann man das auch, wenn man noch zu Hause wohnt, in gewisser Weise. Aber mach doch die Probe aufs Exempel. Exempel. Und ja, man muss ja auch nicht unbedingt, wenn man nicht alleine wohnt, und man muss auch nicht alleine wohnen. Man kann wunderbar eine WG gründen. Na, mit dem Bruder zusammen. Und das ist eine super Sache. Na, da lernt man nämlich auch schon sehr viel, was ich vorhin gesagt habe. Na, man reibt sich, man lernt das kennen, wie das ist, na, wenn keiner sauber machen will. Und oder wenn man dran ist, wir hatten eine WG, das war ganz furchtbar. Wir hatten so eine blöde Idee, wir hatten fürs Abwaschen hatten wir so eine Uhr, na? Und immer wenn man abgewaschen hat, hat man die weitergedreht zum nächsten. Ja, und manchmal hat man eben lange, lange, lange nicht abgewaschen und es war ein riesiger Berg von Geschirr da. Und ja, man war zwar zuständig, aber die Uhr sagte nichts darüber, bis wann man das gemacht haben musste. Man war als nächster dran. Und wenn dann tatsächlich kein Geschirr und kein Besteck mehr da war, ja gut, dann musste man natürlich, ne? Und dann war das ein Riesenabwasch, es war unglaublich. Man hat dann so die Teller dann noch so in den Ofen reingestellt und auf dem Herd und so weiter. Ihr kennt ja nicht, ne? Nein, ihr seid immer ganz. Guck mal, die Mädels sind alle super, super diszipliniert. Ne? Aber was ist, wenn die Spülmaschine kaputt ist? Ist sie gerade. Ein Klempner hilft dir da nicht so viel. Okay, also nein, aber Spaß beiseite. Das ist tatsächlich so. Ich würde es jedem empfehlen, das tatsächlich ja die Probe aufs Exempel zu machen. Ne? Komme ich wirklich alleine klar? Kriege ich das hin? Ne? Das eine ist dann Theorie und das andere ist dann die Praxis. Und ja, jemand sollte in der Praxis erprobt sein damit auch. Ne? Warum nicht? Das ist eine gute Sache. Klar, manchmal ist es eine finanzielle Frage, manchmal geht es nicht. Ne? Dann ist es, wie es ist. Dann kann ich aber trotzdem auch in meinem eigenen Heim versuchen, na, wenn meine Eltern mir das nicht beibringen, na, gute Eltern sollten das ihren Kindern beibringen. Wir versagen da als Eltern immer mal wieder auch, na, in bestimmten Bereichen. Wir sollten unsere Kinder zur Eigenständigkeit hin erziehen auch, dass sie diesen Schritt machen können in die Eigenständigkeit hinein. Bis dahin, dass man eben einem Sohn auch Haushaltsaufgaben aufdrücken muss oder auch bis dahin, dass er seine Wäsche vielleicht in einem bestimmten Alter anfangen soll, selbst zu waschen. Und wenn deine Eltern dir das nicht aufdrücken, dann kannst du selber den Schritt machen und sagen, Papa, ich übernehme das jetzt mit der Wäsche. Weil, ja, es gibt ja Familien, wo das so ist. Selten, selten mal. Gut. Oder Mama. Ich meine, es gibt ja so Mamas, ne? Es gibt ja so Mamas, die lassen sich wirklich nicht die Wäsche wegnehmen, ne? Und das ist dann manchmal ein Problem. Ich habe das Problem gehabt. Ich hab eine Mutter gehabt, die hat sich um alles gekümmert im Haushalt. Und das habe ich genossen. Und sie hat es nie so stark forciert, dass ich da jetzt wirklich so, ne, und ja, das wirkt sich aus im Leben, ne? Das wirkt sich aus im Leben. Wie bitte? Ja, genau, richtig. Philipp? Ja, ich denke schon, dass es auch eine besondere Bedeutung hat, wie gesagt, eine stärkere Bedeutung. Ihr werdet das immer erleben, denke ich. Also es gibt auch Ausnahmen, das ist nicht immer so, aber es ist oft so, dass die Frauen zu ihren Müttern eine sehr starke Verbindung haben. Und dass Männer diesen Schritt auch machen müssen oder das auch akzeptieren müssen, dass sie, dass die Frauen, ich meine, in biblischer Zeit, wer hat die jungen Frauen gelehrt, was Schwangerschaft und so weiter und alles ist, ne? Das haben ihre eigenen Mütter gemacht, die ihnen am nächsten standen, ne? Gut, heute wird das alles irgendwie, ne, anderweitig irgendwie geregelt, ne? Aber nichtsdestotrotz, eine emotionale Bindung ist oft sehr stark da. Und die Bibel sagt uns hier aber klar, der Mann soll wirklich auch Mann sein und Verantwortung übernehmen und auf beiden Beinen stehen. Und dann, ja, das Anhängen, also das ist ein Haften, ne? Es geht tatsächlich um diesen Prozess des Einswerdens. Und bevor diese zwei eins sind jetzt, kommt dieser Moment des Haftens, des Klebens. Also es gibt den Tag, wo du das zusammenklebst mit hier Dings hier, Sekundenkleber, ne? So, und dann kriegst du es nicht mehr auseinander, wie die Werbung sagt, ne? Also nie mehr. Und dieses Anhaften, deswegen sage ich die Eheschließung, ne? Das ist der Tag, wo Gott sagt, jetzt seid ihr eins. Das ist eine geistliche Realität, sozusagen. Das ist eine neue Einheit, die jetzt geboren ist, sage ich mal. Eine Einheit, die Gott gestiftet hat in diesem Moment. Und dann, sie werden ein Fleisch sein, ist dann sozusagen die Folge dieses Klebens. Also so würde ich das deuten. Und das werdet ihr spüren als verheiratete Paare. Wenn jemand meine Frau angreift, dann greift er mich an. Wenn jemand meine Frau beleidigt, dann beleidigt er mich. Wenn jemand irgendwie abfällig über mich redet, dann verletzt das meine Frau, ne? Also das ist gut. Weitere Fragen, Fragen, Fragen. Ja. Ja, schon. Es ist schon so, dass sozusagen, ich glaube, dass es richtig ist, die richtige Reihenfolge, dass wir von der geistlichen Einheit, und das ist ja das, also das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber das ist natürlich die Voraussetzung für eine Beziehung zur Ehe hin, für ein Kind Gottes ist, dass der andere auch ein Kind Gottes ist. Sonst ist keine geistliche Einheit möglich. Das ist wirklich. Na, wenn jemand heiratet, dann soll es im Herrn sein, sagt Paulus. Na, durch die ganze Bibel, ich könnte das jetzt mit euch durchabgehen, muss ich jetzt nicht. Ich sehe euer Kopfnicken, grundsätzlich stimmt ihr mir dazu. Wer das interessiert, mit dem setze ich mich gerne nachher noch hin und wir können das durchexerzieren. Inwieweit es für einen Christen möglich ist, vor Gott wohlgefällig eine Partnerschaft einzugehen mit jemandem, der nicht gläubig ist. Das bestätigt die Bibel nicht. Dass es in der Praxis viele so gemacht haben, weil sie eben nicht auf Gott gehört und nicht auf Gott gewartet haben. Und am Ende der Ungläubige sich bekehrt hat und sie eine glückliche Ehe ihr Leben lang geführt haben, gottesfürchtig, sollte nicht als Beispiel dienen, sondern ist Gnade. Das ist Gnade Gottes. Ist aber nicht etwas, wo du sagen kannst, ja, darauf kann ich mich berufen, also kann ich das machen. Und da wird Gott sagen, meine liebe Schwester, du hast gegen mich gesündigt. Mein lieber Bruder, du hast gegen mich gesündigt, weil du nicht meinem Rat gefolgt bist. Ich bin dein Vater und ich gebe dich dem, dem ich dir ne, den ich dir geben will. Und wenn wir da eigenmächtig sind, dann sagt Gott, er sagt nicht, diese Ehe gilt jetzt nicht. Nein, er sagt, diese Ehe gilt. Jetzt seh mal zu. Wenn wir uns aber Gott dann wieder hinwenden und sagen, Herr, vergib, ich habe gesündigt, ich bin dagegen deinen Willen vorgegangen. Er ist gerne da und vergibt gerne, wenn wir es ernst meinen. Und er steht uns bei und hilft uns auch in der Ehe mit dem ungläubigen Partner. Wir haben so einige Geschwister hier in der Gemeinde, die einen ungläubigen Ehepartner haben. Und es gibt ja auch die Konstellation, dass ich mich erst bekehre, wenn ich schon geheiratet habe. Auch diese Konstellation. Und Gott ist gnädig und er steht uns bei darin. Aber wenn wir bewusst das treiben und sagen, ist mir egal, was du dazu sagst, Gott, ich bin so verliebt in den und der wird sich bestimmt, und das sind Einflüsterungen des Teufels, der sagt, ja, der wird sich bestimmt bekehren. Das ist eine Lüge. Also, wo war ich? Die Reihenfolge. Ja, nee, aber das ist wichtig, die geistliche Einheit. Ich denke, ihr habt das verstanden, dass es eigentlich ungemein wichtig ist, wenn wir eine Ehe führen wollen, die Gott wohlgefällig ist, dass wir mit der geistlichen Einheit anfangen. Und das kann ich, wie gesagt, das erlebe ich in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gemeinde oder über Gemeindegrenzen auch hinweg, ne? Wenn wir zusammenkommen. Aber wenn wir über Gemeindegrenzen hinwegkommen, ja, dann ist es auch wichtig zu prüfen, haben wir wirklich eine gemeinsame geistliche Basis oder nennen wir uns einfach nur beide Christen, aber haben eigentlich eine ganz unterschiedliche geistliche Ausrichtung, haben gar nicht diese gemeinsame geistliche Einheit im Wort, im Heiligen Geist. Das ist schon wichtig, ne? Dann auch eine gemeinsame geistliche Heimat zu haben als Ehepaar ist unheimlich wichtig, ne? Und dann die seelische Einheit, die entsteht in Freundschaft. Und das möchte ich euch auch sehr ans Herz legen. Das wird so die Kinder werden so früh auf Sexualität und sexuelle Beziehungen hingepusht. Es ist so früh, dass es um Sexualität geht. Und das Thema Freundschaft ist es doch etwas sehr marginal behandelt. Und ich sage, Freundschaft sollte das die Art der Beziehung sein, wie Kinder, Jugendliche, Teens bis ins frühe Erwachsenenalter ihre Beziehungen untereinander pflegen sollten. Freundschaft. Das ist was unheimlich Wertvolles. Baut Freundschaften. Und dann kann aus einer Freundschaft dann tatsächlich auch eine Liebesbeziehung werden, die in eine Ehe mündet, wo ich spüre, ja, demjenigen möchte ich mein Leben anvertrauen als Frau. Das haben wir in Ruth gelesen, als wir jetzt im Sommerfreizeit waren. Es ist eine schöne Predigt, könnt ihr euch mal anhören darüber, über Ruth. Da kommt Ruth zur Tenne und sagt zu Boas, wie heißt das, spanne deinen Saum über mich, denn du bist Löser. Was sie damit sagt, und das fand ich eine gute Auslegung, ist nicht, komm jetzt, penn mal mit mir, sondern sie sagt, übernimm Verantwortung für mich. Also das heißt, sie wird von Gott ihm angetragen tatsächlich, und er nimmt sie sich nicht. Nein, er regelt die ganze Sache. Er regelt die Sache. Er sagt, ja, will ich gerne machen. Also Verlobung findet da in dem Moment statt. Aber er sagt, ich muss das erst klären. Ich muss dich erst rechtmäßig zu meiner Frau machen. Und dann können wir eins werden. Und dieser Schritt, das ist nacheinander. Deswegen, geistliche Einheit, das ist das Erste. Kind Gottes sein und in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gemeinde leben. Zweitens, Freundschaften bauen. Freundschaften, Freundschaften, Freundschaften. Und es gibt ja Leute, die sagen, nur Mädels mit Mädels und Jungs mit Jungs. Und ja, das ist hauptsächlich der Fokus, wenn es um Freundschaften geht. Es ist gut, eine beste Freundin zu haben oder gute Freundinnen, ne? Einen Trupp von guten Freundinnen zu haben und ne, einen Trupp von Jungs zu haben, mit denen ich zusammen rausgehe in den Wald und mal eine Wanderschaft mache oder aber auch mal Fußball spielen gehe oder was weiß ich, ne? Super Sache. Aber ich sage euch, auch das Miteinander von Jungs und Mädels in dann auch, ich sag mal, im späteren Jugendalter bis hin dann im Erwachsenenalter, auch da sollten Freundschaften, klar, die sehen dann ein bisschen anders aus. Wir haben nicht ne, ein Jung und ein Mädel, die jetzt diese super Freundschaft, ja, da steckt immer gleich die Dynamik hin zu etwas anderem, zu etwas mehr. Aber ihr solltet keine Angst haben in Bezug auf Freundschaften untereinander, hier auch als Jungs und Mädels. Ja, soll's doch in eine Ehe führen, ist doch wunderbar. Wenn ihr euch anfreundet und ihr merkt, ja, wir haben eine geistliche Einheit, wir haben eine Freundschaft. Geistliche Einheit ist auch zum Beispiel etwas, kann ich euch empfehlen, wenn ihr Jesus liebt und ihm gerne dient. Ne? Wo du Jesus kennenlernen kannst, ist in Dienst. Geh irgendwo in Dienst, in die Gemeinde oder in missionarischen Dienst oder so. Und da lernst du einen Jungen kennen, der genauso tickt wie du. Und der mit dir genau dasselbe will. Und dann fügt Gott das zusammen. Noch Fragen? Fragen, Fragen, Fragen. Ja, Marius. Ja. Oh ja, oh ja, Marius. Das ist ein langes Thema. Ich werde da jetzt mal 2 Stunden drüber reden. Nein, ich. Ja. Es ist ein Spannungsfeld. Ich fand es interessant, dass Robin anhand von Ruth eigentlich deutlich gemacht hat, dass Aktivität nicht unbedingt, also wir haben oft so dieses Verständnis, nur der Mann darf aktiv werden. Die Frau muss stöhnen, warten, bis ein Mann um sie wirbt. Und bei Ruth ist es genau andersrum. Sie sagt zu ihm, sie kommt zu ihm und sagt, hier, na, natürlich, sie haben schon vorher eine Beziehung, da ist schon vorher eine Beziehung entstanden. Sie ist zu dem Feld hingegangen und er ist aktiv geworden und hat für sie gesorgt, ohne sie anzubaggern. Er hat geistlich für sie gesorgt, er hat materiell für sie gesorgt, er hat Verantwortung für sie übernommen. Und das hat sie begeistert. Und die Schwiegermutter. Und sie hat ihm gesagt, ja, gib mal, gib mal, gib mal. Nee, aber das meine ich, ne? Die Aktivität liegt nicht darin, jetzt unbedingt diese Frau zu gewinnen für mich, um sie zu heiraten. Sondern meine Gesinnung sollte sein, aus einer geistlichen Liebe, aus einer geistlichen Bruderliebe heraus, sollte und das kannst du nicht, das kann man nicht sozusagen in Regeln fassen. Das ist auch bei jedem auch so ein Stück weit unterschiedlich. Ich denke, ganz wichtig ist dabei, immer wieder auch zu Gott, zu unserem Vater aufzuschauen und zu sagen, Herr, was möchtest du? Und da wird der eine vielleicht auch mal gesagt kriegen, hey, krieg mal den Arsch hoch. Zeig ihr doch mal. Ne? Geh mal einen Schritt. Sei mal mutig. Lad sie mal ein auf einen Kaffee. Und ja, aber eben, wir sind oft, weil wir verliebt sind, sind wir so zielgerichtet darauf, dass wir unbedingt jetzt diese Beziehung wollen und dann auch na, sie gewinnen wollen oder so. Und das Denken ist eigentlich eher ein anderes. Gott fügt zusammen. Und ja, manchmal muss ich aktiv werden. Manchmal, oft ist es eher so, dass Gott mich auch bremsen muss. Ja, und sagen, ich bete, Herr, ist das wirklich dein Wille, dann schick irgendwie so ein, wie war das im Tagebuch eines frommen Chaoten, dann schick irgendwie so ein Gnom in japanischer Samurai-Uniform vorbei, der an meiner Tür klingelt, so, ne? Also wenn du das nicht willst, dann kannst du das ja machen. Na, ich kann Gott auch, ne, instrumentalisieren für meine Zwecke, ne? Also diese ehrliche Frage, Herr, willst du das wirklich? Ist das dein Ziel? Und dann auch mich leiten zu lassen. Und das eine ist, darum zu beten und zu bitten. Das andere ist aber auch, ja, Gott zu vertrauen. Und das ist dieses Schlafen. Also Gott legt einen tiefen Schlaf auf Adam. Er vertraut Gott. Er ruht in Gott. Er weiß, Gott sorgt für mich. Und das ist oft so unsere Unruhe. Wird Gott für mich sorgen? Werde ich jemanden abbekommen? So, ne? Oder werde ich ihn oder sie bekommen? Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, will Gott mich zusammenfügen mit dieser Person? Vielleicht hat er jemand anders für mich. Vielleicht ist mein starkes Gefühl jetzt einfach, muss ich einfach damit leben und es ein Stück weit zur Seite schieben. Gott opfern, weil es nicht dran ist. Na? Ja, okay, versucht. Natürlich ist es eine Spannung, Marius. Ne? Also, ja. Man kann nicht auf dem Sofa sitzen und sagen, ja, der Herr wird mir schon eine vorbeibringen, irgendwie so. Ne? Nein, aktiv sein in dem Sinne, dass ich Jesus nachfolge, ihn liebe, ihm diene, in seinem Leib aktiv bin, dann werden die Mädels kommen. Was ist, wenn eine kommt, die ich nicht haben will? Ne? Also, oh, Mist. Ja, Marius. Ja, ich denke, da ist Ruth ein sehr gutes Beispiel. Ruth setzt Boas mehr oder weniger, also man kann das negativ ausdrücken, unter Druck oder ihm die Pistole auf die Brust oder wie auch immer. Sie sagt ihm mehr oder weniger, bist du bereit, Verantwortung für mich zu übernehmen? Ja. Und wenn er sagt nein, ja, dann ist das doch auch eine Antwort, oder? Klar, das hat auch immer viel mit Schmerzen zu tun. Ne? Also ich ist leider so. Aber unser ja, aber Gott hat uns nicht verheißen, dass es ohne Schmerzen abgeht in unserem Leben. Ne? Und Schmerzen sind auch was Heilsames, können was Heilsames sein, was Hilfreiches sein. Wenn wir sie mit Jesus, er will uns ja beistehen in unserem Schmerz. Er lässt uns auch nicht alleine. Ne? In diesen Dingen wird es immer auch nicht ohne Schmerzen abgehen. Na, aber Gott will uns helfen, dass diese Schmerzen uns zum Besten dienen. Na, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Na, manchmal ist es wichtig, einen Schnitt zu ziehen, um Gottes Willen. Wenn du spürst, dass da dieser nette Mitstudent sich für dich interessiert, aber er ist nicht gläubig, sei mutig, die Grenze klar zu ziehen. Ja, es ist so schwer. Ich weiß das. Na, wenn eine Schwester sozusagen seit Jahren darauf wartet, dass sich überhaupt mal jemand für sie interessiert, und dann kommt endlich jemand, na, und dann festzustellen, nee, der kann es aber nicht sein. Gott, das will Gott nicht. Na, und dann Gott zu vertrauen und zu sagen, Herr, du hast es verheißen. Und ich sag dir, wenn du Gott treu bist, er wird dich nicht enttäuschen. Das meine, gebe ich dir, wie soll ich sagen, also das sagt Gott, Gott sagt das, ich sage das nicht, Gott sagt das. Ne? Also da kannst du ihn nachher dann irgendwie in Regress nehmen. Nein, ich glaube wirklich, dass er das tut. Er belohnt die Treue. Er wird uns nicht Er ist unser liebender Vater. Er wird uns nicht in die Irre schicken. Wenn wir seinen Weisungen treu folgen und ihm vertrauen, dann wird er uns das geben, was wir brauchen. Weitere Fragen? Was darf man nicht? Don'ts und Do's. Ari. Dating. Dating. Ja, es gibt ja, sag ich mal, und da muss man eben sehen, wir sind als, wir haben als überzeugte Christen in Deutschland einen schwachen Stand. Im Grunde gibt es eine Tradition. Früher war es eben oft so, dass junge Menschen haben sich nicht selbst ihren Ehepartner ausgesucht, sondern die Eltern haben das gemacht. Na? Und dass diese ganze Kultur, in der wir leben, na, da muss man sagen, haben wir in Deutschland in unseren Gemeinden oft nicht unbedingt eine starke Kultur, eine Gegenkultur entwickelt. Dieses sogenannte Dating ist eine gegenchristliche Gegenkultur zu dem, was sozusagen in der normalen Kultur abläuft. Das heißt, ein nach festen Regeln geordnetes sich näher kommen. Und ich denke, man kann sich da viel Gutes draus abgucken auch, ne? Dass man eben bestimmte Schritte sozusagen in dem sich näher kommen geht. Aber ich bin ehrlich gesagt gegen eine totale Vergesetzlichung und Fixierung von bestimmten Abläufen, weil Gott das auch nicht tut. Ne? Und wir sollen nicht etwas hinzufügen, wir sollen nicht Menschengebot aufrichten, wo Gott nicht irgendein Gebot aufrichtet. Es gibt natürlich guten Rat, den man geben kann. Ne? Wie gesagt, auch so ein Dating-Buch oder so, das kann einem einen guten, wenn das einen guten geistlichen Background hat, dann kann das eine gute geistliche Hilfe sein. Ne? Ja. Also es gibt ein paar Punkte, wo man sagen kann, davon kann man von Grund auf abraten. Ich kann euch davor abraten, trefft euch nicht alleine in geschlossenen Räumen. Sollte man einfach nicht machen. Dafür ist die Anziehungskraft zu groß. Und wenn du sagst, und es gibt Paare, die sagen, wir haben kein Problem damit, wir können das, dann sage ich, okay, da bin ich nicht der Richter drüber, das müsst ihr selber wissen. Wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Aber du musst auch immer wieder sehen, andere schauen auf dich und nehmen dich eventuell als Vorbild, die es nicht drauf haben, die Schwächeren. Ne? Wenn du deine Stärke ausleben kannst im Geist, dann tu es für dich, aber tu es nicht und reiß andere mit rein. Ne? Genauso Sachen wie zusammen in Urlaub fahren. Ne? Zu zweit. Männchen, Weibchen. Ja, schwierige Sache. Die Anziehungskraft ist groß. Wir nehmen uns gerne, was uns noch nicht gehört. Das ist unser Fleisch. Damit muss ich umgehen. Bin ich so stark, dieser Anziehungskraft zu widerstehen, die ja ganz natürlich ist. Ne? Ja, andere Dinge wie ja, auch diese starke Fixierung aufeinander. Wie gesagt, das ergibt sich von selbst, wenn wir diesen Weg gehen, über die geistliche Annäherung, die Freundschaftsannäherung und dann in eine Liebesbeziehung, dann haben wir selbst ganz selbstverständlich auch einen Freundeskreis um uns da herum. Wir sind nicht dieses isolierte Pärchen, was nur noch auf sich fixiert ist und gar nicht mehr zur Gemeinde kommt. Na, gibt alles solche Beispiele. Ne? Gut, weitere Fragen noch? Ja. Ah, gute Frage. Ja, ich sag mal so, ich kann jetzt die fromme Antwort geben, wenn Gott sein Ja gibt, ne, oder sein Okay gibt, ne, oder wenn Gott den Startschuss gibt. Ja, den perfekten Zeitpunkt gibt es ja nicht. Und wir machen es oft uns selber schwerer, als es ist, weil wir unsere Vorstellungen haben, wie eine Hochzeit aussehen muss, was da alles passieren muss, was da alles sein muss und so weiter, wer da alles dabei sein muss, was da organisiert werden muss. Wir machen es so schwer. Die Hochzeitskultur heutzutage, es wird immer krasser und immer verrückter. Ja, und das ist nicht gut, Geschwister, das ist nicht gut. Weil, nee, ich sag euch, nichts gegen eine schöne Hochzeitskultur und dass man das auch genießt. Was bitte? Ja, eben. Ja, eben, das ist ein Business. Genau das ist es. Nein, nichts dagegen, dass man die Hochzeit nicht schön zelebriert auch, mit Freude. Aber bitte, ladet euch nicht zu viel auf. Euch und auch den Menschen um euch herum. Na? Sondern, ja, man kann es doch auch mal einfach halten. Ich mache euch Mut, mal die Predigt am Sonntag auf diese Sache mal hinzuhören. Wenn Jesus sagt, wenn ihr ein Fest feiert, dann ladet nicht die Freunde ein, die euch dann auch einladen, sondern ladet die ein, die euch nicht wiedergeben können, wenn ihr das mal auf die Hochzeit bezieht. Ich weiß, dass Peter und Gabi das damals gemacht haben. Die haben die Behinderten aus dem Anna-Stift eingeladen. Die haben mit denen ihre Hochzeit gefeiert. Ja, das ist krass. Das ist Jesus Nachfolge. Ja, und das andere ist, sich selbst feiern und sich auch davon bewegen lassen. Und wenn es dann um den Zeitpunkt geht, ne, nicht zuerst danach zu fragen, was passt mir, sondern was ist in Gottes Augen richtig und sinnvoll. Und da ist, denke ich, also ich muss ganz klar sagen, dass wir so lange gewartet haben, beziehungsweise diese lange Zeit von 18 bis 23, 4 Jahre, das war schon eine lange Zeit. Das war vielleicht auch ein bisschen zu lange. Gut, andere brauchen diese lange Vorlaufzeit. Manche heiraten nach ein paar Monaten, wo sie sich erst kennengelernt haben. Und es ist statistisch nicht erwiesen, dass die eine Ehe länger hält als die andere. Ich würde mal so sagen, es hat manchmal einfach auch praktische Gründe. Aber die praktischen Gründe sollten nicht sozusagen das oberste Kriterium sein, sondern das oberste Kriterium ist immer der geistliche Grund und die geistliche Frage, ne? Dinge zu tun, wie die Schritte wie eine bewusste Verlobung. Und eine Verlobung sollte normalerweise auch immer auf ein Hochzeitsdatum hin geschlossen werden. Man sollte sich nicht ins Blaue rein verloben. Das ist nicht so hilfreich. Überhaupt eben dann in eine Beziehung einzumünden, sollte immer auch schon auf dem Hintergrund sein, ja, wir wollen heiraten. Es ist nicht, wir fangen jetzt mal eine Beziehung an, weil wir uns so toll finden und mal gucken, was draus wird. So, ne? Das kann nicht die Perspektive eines Christen sein. Aber nichtsdestotrotz, Entschuldigung, Philipp, gleich, bevor es zur Verlobung kommt, ist natürlich eine Zeit, wo wir auch prüfen und wo es legitim ist, auch eine Freundschaft zu lösen, eine feste Beziehung. Es ist legitim. Ihr seid noch nicht gebunden. Das ist ganz wichtig. Auch wenn es Schmerzen dem anderen verursacht. Manchmal muss man diesen Schnitt machen und dann macht ihn doch bitte früh genug und nicht 2 Tage vor der Hochzeit. Ja, es hat alles gegeben, ne? Bis hin, wir haben es in der Gemeinde gehabt, dass eine Frau nicht zum Standesamt gekommen ist, zum Standesamttermin, ne? Zweimal sogar, ja, krass, ne? Naja, Philipp. Also, wie gesagt, da sehe ich einfach große Freiheit und das sollten wir uns nicht eng machen lassen. Ich sag mal, lass dich von Gott führen in dieser Sache. Ja, es ist manchmal, wie gesagt, ist es so, der Mann ist sehr zögerlich und ängstlich, Verantwortung zu übernehmen. Da muss manchmal vielleicht sogar die Frau sagen, hier, wie sieht's aus? Wollen wir nicht mal in die Gänge kommen? Also dieses, der Mann muss unbedingt fragen, sie muss warten, bis er endlich fragt, ne? Ja, weiß ich nicht. Aber es wäre natürlich gut, wenn er so viel Verantwortungsgefühl hat, dass er tatsächlich die Zeichen der Zeit erkennt und merkt, ich sollte jetzt diesen Schritt zur Verantwortung nehmen und sie tatsächlich diese Frage stellen, ne? Willst du meine Frau? Ja, das sind so auch so Spielchen aus der Welt. Also, wie gesagt, wenn wir zusammenkommen und eine Beziehung anfangen, dann tun wir das tatsächlich auf Ehe hin. Das heißt, es ist nicht mehr dieser Überraschungsmoment. Oh, er fragt mich. Ach, wie wunderbar. Nein, aber natürlich, es ist doch auch legitim, große Gefühle zu haben. Man darf das auch. Es dürfen auch große Momente entstehen, wunderschöne Momente. Na, aber das, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, Philipp, aber. Die Verlobung letztendlich, ja, genau richtig. Ja, richtig, natürlich. Ich denke auch, also eine Verlobung ist eine sehr, also in der Bibel sehen wir die Verlobung wirklich als eine, letztendlich schon eine Hochzeitszusage, die man nicht einfach so über den Haufen werfen kann. Also da kannst du nicht einfach sagen, ach nö, ich habe es mir jetzt doch anders überlegt. So, ja. Also das geht nicht. Ja. Da sollten wir zu unserem Wort stehen. Trotzdem auch da, wenn tatsächlich etwas offenbar wird in dieser Zeit, was tatsächlich fundamental mir deutlich macht, ich kann diese Frau nicht heiraten, dann sollte ich lieber auch in der Verlobungszeit sagen, nee. Denn mit der Ehe ist tatsächlich der Punkt erreicht, wo Gott zusammenfügt und kein Mensch mehr scheiden darf. Na, über Scheidung werden wir ja noch mal reden. Hier, aber gut. Okay. Noch Fragen? Ja, gut, sonst schließen wir ab. Marius, ich weiß nicht, wie ist das hier so üblich? Ich kann ein kurzes Gebet sprechen, ne? Und ja. Okay, gut. Jesus, wir danken dir für dein Wort, für deine Wahrheit, für das wunderbare Geschenk von Beziehung, von Ehe. Ja, aber noch viel mehr für das wunderbare Geschenk der Beziehung zu dir, dass wir deine Kinder sind, dass du ja uns in dieses wunderbare Gefüge hineingestellt hast von Gemeinde und Familie. Herr, und du willst, dass alles von der Liebe erfüllt wird, von deiner Liebe. Eine Liebe, die nicht sich selbst sucht, sondern den anderen. Die sich nicht aufbläht, die nicht das Ihre sucht, sondern ja, die glaubt und hofft und duldet. Jesus, bitte hilf du uns allen und auch gerade hier meinen jungen Geschwistern, in diesem ganzen Themenbereich weiter zu wachsen. Ja, all diese Dinge, über all diese Dinge nachzudenken und sie zu verinnerlichen, sodass sie in ihrem Wandel genau das erleben, wie du sie beschenkst, mit Beziehung, mit ja, familiärer Beziehung, mit geistlicher Beziehung, mit Freundschaft und dann auch mit Ehe. Herr, lass du uns ganz aktiv dich suchen und in dir wachsen und dann sehen, was du daraus machst, Herr. Wir loben und preisen dich und danken dir für die Gnade, in der wir leben und für die Gemeinschaft mit dir, Jesus. Amen.